Dann wollen wir fortfahren mit unserer fortlaufenden Betrachtung der Leidenswoche des Herrn nach Matthäus, jetzt in Matthäus 25, das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Matthäus 25, Vers 14 bis 30. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. So auch der, die 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es trat herbei, der die 5 Talente empfangen hatte, und brachte andere 5 Talente und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir gegeben. Siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der die 2 Talente empfangen hatte, und sprach: Herr, 2 Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere 2 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Gehe hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte, und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg das Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. So solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Ja, wir haben hier eine Reihe von Gleichnissen am Ende der Ölbergrede des Herrn Jesus, an dem Dienstag seiner Leidenswoche. Zunächst hat er die Abläufe der Endzeit, das heißt der Zeit zwischen seiner Himmelfahrt und seiner Wiederkunft, geschildert in Bezug auf die Zerstörung Jerusalems und was das ganze Zeitalter kennzeichnen wird. Und dann mahnt er mit mehreren Gleichnissen zur Wachsamkeit während dieser Zeit, seiner Abwesenheit, ja, so zu leben, dass man ihn erwartet und dass man bereit ist, dass man treu und klug sein soll. Wir hatten letztes Mal das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, da ging es besonders darin, klug zu sein in dieser Zeit, wo wir auf ihn warten. Und heute das Gleichnis von den anvertrauten Talenten, wo es besonders darum gehen soll, dass wir treu sein sollen, treue Verwalter und Diener und Knechte. Vielleicht erstmal dazu, ob das auch in den anderen Evangelien so vorkommt. Ein ähnliches Gleichnis, nicht genau das gleiche, aber ein ähnliches finden wir in Lukas 19. Dort ist es dann aber ein König, der außer Landes reist. Hier haben wir es nur einen Menschen, also einen reicheren Menschen, wahrscheinlich einer, der Landbesitz hatte. In Lukas, wie gesagt, ein König. Und dort sind auch viele andere Details anders. Zum Beispiel gräbt der das, also die haben auch, glaube ich, alle gleich, und zwar nicht Talente, sondern Minas, also irgendwelche anderen kleineren Beträge. Und sie haben alle gleich viel. Und der Untreue, der vergräbt es dort, der vergräbt es nicht, sondern er tut es in ein Tuch, wickelt es in ein Tuch. Also wahrscheinlich eine andere Begebenheit, wo der Herr Jesus ein ähnliches Gleichnis erzählt hat in Lukas 19. Der Zusammenhang ist eben auch ein anderer. Und dort in der Parallele eigentlich in Lukas, von der Endzeitrede her, Lukas 21, dort kommt das Gleichnis nicht vor. Bei Markus ist es in einem ganz kurzen Satz, in Markus 13, 34 in der Endzeitrede dann gesagt, wie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten die Vollmacht gab, einem jeden sein Werk, und dem Türhüter einschärfte, dass er wache. So wacht nun. Das ist alles. Also kürzer, aber auch gut auf den Punkt gebracht, seinen Knechten die Vollmacht gab, einem jeden sein Werk. Vollmacht oder Verantwortung. Und das ist eben auch das Thema dieses Gleichnisses, was es heißt, ein Sklave oder Diener Christi zu sein. Ein Sklave und trotzdem in Freiheit. Und diese Freiheit hat positive und negative Aspekte. Positiv, Freiheit ist natürlich sowieso positiv, dass wir eigenverantwortlich handeln können. Dieser Mensch ist außer Landes und diese Knechte müssen völlig eigenverantwortlich sein Hab und Gut verwalten. Negativ in dem Sinne, dass das zur Nachlässigkeit führen kann, wie wir bei dem Untreuen dann sehen werden. Also das Thema ist, was es bedeutet, ein Sklave Christi zu sein in Freiheit, Eigenverantwortlichkeit und Pflichterfüllung. Es fordert eine fortwährend aktive Wachsamkeit. Und das ist in diesem anderen Gleichnis in Lukas 19 auch nochmal sehr schön ausgedrückt, ein Satz, der hier fehlt. Dort sagt der König zu seinen Knechten, handelt, bis ich komme. Also sozusagen könnte man als Motto oder Thema der ganzen Predigt überschreiben, handelt, bis ich komme. Das ist ja auch doppeldeutig, ein bisschen handeln. Einmal mit Geld handeln, das ist das, was eigentlich gemeint ist. Aber für uns heißt es handeln im Sinne von überhaupt aktiv sein, aktiv dem Herrn dienen, bis er wiederkommt. Handelt, bis ich komme. Also es geht um die Verantwortung des Einzelnen, vielleicht auch noch im Vergleich zu dem vorherigen. Da waren es halt 5 Jungfrauen, die töricht waren. Und hier haben wir einen Einzelnen. Und wir sehen auch nach den jeweiligen eigenen Fähigkeiten, nach den individuellen Fähigkeiten wird dem Knecht das gegeben. Also es geht um die Verantwortung, die jeder Einzelne hat. Es geht um Treue und Lohn im Gegensatz zu Untreue und Strafe. Also die treuen Knechte bekommen ihren Lohn, der Untreue oder Böse eine Strafe am Schluss. Ja, dass der Herr uns hier zurückgelassen hat, darum geht es ja, diese Erwartung, was kommt jetzt danach, nachdem der Herr gekreuzigt sein wird, auferstanden sein wird, und dann wird er in den Himmel aufgefahren sein und das wird eine lange Zeitspanne sein. Übrigens das, was hier in Vers 19 auch gesagt ist, nach langer Zeit aber kommt der Herr, trotz der Naherwartung in der Kirchengeschichte, Naherwartung, also dass der Herr Jesus bald oder so im Grunde sofort kommen könnte. Trotzdem haben wir diese mittlerweile fast 2000 Jahre währende Zeitspanne. Aber überhaupt, dass er uns zurückgelassen hat, das bedeutet unweigerlich, dass wir Aufgaben und Pflichten haben. Und hier in diesem Gleichnis steht ja Fokus eben nicht so sehr auf das Ereignis der Wiederkunft an sich, als vielmehr auf das, was wir während des Wartens tun. Wir sollen ihm eben dienen. Geht es da? Also man stellt sich ja die Frage, wozu hat der Herr uns überhaupt hier zurückgelassen? Und dann wird oft als Antwort gegeben, ja, damit wir evangelisieren. Evangelisation ist das Wichtigste. Andere sagen, nein, die Anbetung ist das Wichtigste. Gemeindebau, dass er in der Gemeinde angebetet wird. Das kann man nicht gegeneinander ausspielen. Und wir werden gleich sehen, das gehört auch zusammen. Evangelisation, Mission, Anbetung, Gemeindebau. Andere wiederum behaupten, die Welt verbessern. Das ist sicherlich nicht unsere Aufgabe, die Welt zu verbessern. Unsere Aufgabe ist, zur Ehre Gottes zu leben, seine Gebote zu befolgen im Rahmen der Gemeinde, bis er kommt. Ja, das als Überblick über das Gleichnis, über Sinn und Zweck Thema. Wir wollen das nun im Einzelnen durchgehen. Also dieser Mensch, der außer Landes reist, natürlich hier ein Bild für den Herrn Jesus, der die Jünger zurücklässt, die Christen mit einer Gabe, mit einer Aufgabe. Ja, Aufgabe und Gabe gehört auch irgendwie zusammen. Er gibt nämlich jedem seine, er übergibt ihnen seine Habe. Und das Wort allein, dass er ihnen seine Habe übergibt, sollte uns zu denken geben, was für eine Verantwortung das ist, dass der Jesus uns als seinen Sklaven, Sklave ist ja erstmal was Negatives, würde man vielleicht meinen, aber was für eine großartige Verantwortung, dass er uns seine Habe anvertraut hat. Wenn uns irgendeine hochstehende Persönlichkeit ihre Habe anvertrauen würde, wenn der Bundespräsident uns seinen Mercedes ausleihen würde, wie vorsichtig und verantwortungsvoll würden wir dann damit umgehen? Und das müssen wir uns immer vergewärtigen und bewusst machen, dass der Jesus uns seine Habe anvertraut hat und dass wir eine große Verantwortung haben. Wir brauchen das jetzt nicht spekulativ oder allegorisierend zu deuten, was das jetzt genau bedeutet, was er da übergeben hat. Es gibt da verschiedene Auslegungsweisen, ob es nun Geistesgaben sind oder natürliche Gaben. Allein der Leib, dass wir ihn benutzen können, unseren Körper einsetzen können. Das Evangelium, das er uns anvertraut hat. Eine andere Auslegung sagt, hier sei das Gesetz gemeint, das Alte Testament, das Gott den Juden anvertraut hatte. Und sie haben also, wie dieser untreue Knecht, nicht das Richter daraus gemacht. Ich denke, das geht etwas in die falsche Richtung. Aber letztlich ist es einfach, alles, was wir haben, kommt von Gott. Und so können wir es einfach pauschal für das nehmen, alles, was wir haben, kommt von Gott. Und alles, was wir haben, müssen wir als Gabe von Gott wertschätzen, achten und damit eben verantwortlich umgehen. Zum Beispiel auch ein christliches Elternhaus. Was für ein Privileg, das zu haben. Die christliche Freiheit, dass wir hier das Evangelium frei in Religionsfreiheit verkünden können. Es wird hier als Talent bezeichnet in Vers 15. Er gab einem gab er 5 Talente. Also jeder bekam Talente. Und dieses Wort kennen wir ja heute als eben diese Begabung. Und das kommt tatsächlich hierher, dass unser Wort Talent eben sich aus diesem biblischen Gleichnis her ableitet. Eine Begabung, etwas, was man bekommen hat. Im ursprünglichen Sinn ist Talent eigentlich eine Gewichtseinheit, ein recht hohes Gewicht. Aber letztlich bezeichnete es eben einen Geldbetrag. Ja, das sehen wir hier dann auch bei dem untreuen Knecht am Ende von Vers 18, er verbarg das Geld seines Herrn. Das geht also um Geld, das sie bekommen haben. Also nicht, wie ich eben sagte, ein Auto oder hier Vieh und so. Sondern es waren tatsächlich Geld in Form wahrscheinlich von Gold oder Silber. Nach einem Gewicht, einem bestimmten Gewichtsmaß bemessen. Und zwar ein sehr großes Gewicht. Es gibt unterschiedliche Ansichten, wie viel das genau gewesen sein soll. Wahrscheinlich auf jeden Fall mehrere tausend Denare, 6000 Denare, sagen viele Gelehrte, war ein Talent. Und ein Denar, das lernen wir aus einem anderen Gleichnis, ein Denar ist das, was ein Tagelöhner an einem Tag verdiente. Also ein einfacher Arbeiter, Tageslohn eines einfachen Arbeiters. Und das können wir dann schön ausrechnen, wenn die damals 6 Tage die Woche arbeiteten, sind das 10 Jahresgehälter eines Arbeiters, 6000 Denare. Was verdient heute ein Arbeiter, ein einfacher Arbeiter? Hat auch schon 25.000, 30.000 Euro, denke ich mal. Und das dann mal 10, also schon eine ordentliche Summe. Der eine kriegt sogar 5 Stück davon, also es waren über 1 Million in unserer heutigen Kaufkraft sozusagen gemessen. Großes Kapital. Und dazu mal kurz ein kleiner Exkurs, dass eigentlich hier, also das hätte jetzt mit der Aussage der Predigt nichts zu tun, vermischt das bitte nicht, aber ein Stichwort, es wird hier eigentlich auch der klassische Kapitalismus gelehrt, das nur am Rande. Kapitalismus ist nämlich einfach das Prinzip, dass manche Leute Kapital haben und dass dieses Kapital investiert werden muss, um nach Gewinn, Profit zu streben. Sogar das Zinssystem wird hier nachher gelernt, ja, dass er wenigstens der das nicht investiert hat, in dem Sinne, dass er damit wirtschaftete, dann hätte er es wenigstens denen geben sollen, die bereit waren, es zu investieren. Das sind heute also die Banken, damals die Wechsler. Dann hätte man wenigstens Zinsen, also Minimalertrag bekommen. Das ist im Grunde genau das System des Kapitalismus. Das ist hier natürlich jetzt nur innerhalb eines Gleichnisses. Und damit heißt es nicht automatisch, dass der Herr das gut heißt. Aber vielleicht mal zum Unterschied. Der eigentliche klassische Kapitalismus ist schon ein gutes System im Sinne davon, dass da auch Arbeitsplätze überhaupt durchgeschaffen werden, dass dadurch Wohlstand geschaffen wird, Wohlergehen und dass man dann den Bedürftigen auch helfen kann. Was wir heute haben, wie gesagt, ich bin immer noch bei dem Exkurs, verstehe das jetzt nicht als Auslegung des Gleichnisses, was wir heute haben, ist ja ein pervertierter Kapitalismus. Hier sehen wir, das Kapital war gebunden an einen tatsächlichen Wert, nämlich dieses Gold. Und so war das auch im Laufe der Geschichte, der Wirtschaftsgeschichte, dass so das Geld immer an einen existierenden Wert von Gold gebunden war. Und erst im Ende letzten Jahrhunderts, ich glaube in den 70er Jahren, oder was hatte Martin erzählt, war es etwas... zu Anfang des Ersten Weltkriegs war das schon, dass auf jeden Fall im 20. Jahrhundert, dass die umlaufende Geldmenge losgelöst wurde von tatsächlichen Gegenwert in Gold. Und das hat erst den Startschuss gegeben für diese blasenhafte Wirtschaftsexplosion, dass auf einmal Geld so viel wie möglich, grenzenlos viel Geld sozusagen in Umlauf gebracht werden konnte und dadurch natürlich auch Geld grenzenlos verliehen werden konnte, Kredite, die letztlich nicht gedeckt waren und so weiter, was heute dann auch zu einem sehr, sehr wackeligen Weltwirtschaftssystem führt. Das nur am Rande, also klassischer Kapitalismus haben wir hier eigentlich und das eben als historischer Hintergrund einfach nur, es war auch in der Antike schon so üblich, kapitalistisch zu handeln und das ist auch gar nicht verkehrt, aber was wir heute unter Kapitalismus verstehen, etwas sehr viel Schlimmeres, wo letztlich auch Babylon von gekennzeichnet ist in der Endzeit, ihre Kaufleute waren die Großen der Erde, nämlich die das Geld drucken können sozusagen. Gut, das nur am Rande. Es wird jedem nach seinen eigenen Fähigkeiten etwas zugeteilt. Dem einen 5, dem anderen 2, dem anderen 1. Also sehr individuell. Und dieses Prinzip, das finden wir auch an anderen Stellen der Schrift, Lukas 12, Vers 48 zum Beispiel. Jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Und damit ist gemeint, jetzt nicht nur hier wird jemand einfach viel gegeben, sondern ihm wird ja nach seinen Fähigkeiten gegeben. Auch die Fähigkeit letztlich ist ja auch von Gott gegeben. Also hier würde man, weil hier von Talenten die Rede ist, und das Talent ist eigentlich das, was ihm gegeben wird und das, was er schon eigentlich an Fähigkeit hat, das würde man heute als Talent bezeichnen. Man könnte also sagen, jedem wurden Talente gegeben, je nach seinen Talenten. Aber letztlich wissen wir, alles kommt von Gott, auch die Fähigkeiten, die Befähigungen, die Gaben. Wir sprechen da ja auch von Geistesgaben. Wobei das jetzt nicht das Thema sein soll, ob man die von den natürlichen Gaben überhaupt irgendwie trennen kann, wenn wir sie geistlich einsetzen. Römer 12, Vers 3, das ist auch so ähnlich gesagt. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jeden, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Also Gott hat das Maß des Glaubens auch individuell verschieden zugeteilt. Und das ist dann auch der Zusammenhang von Römer 12. Im weiteren Verlauf kommt Paulus dann auf die Gaben zu sprechen, mit denen man dient in der Gemeinde und dass die dann eben individuell verschieden sind. Und mit der Gabe gibt Gott eine Aufgabe. Mit der Gabe meine ich jetzt also die Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, sei es intellektuell oder körperlich. Und damit dementsprechend gibt Gott auch Aufgaben zu. Wenn dir viel gegeben ist an Fähigkeiten, bekommst du auch viel von diesen Talenten sozusagen, hast du eine große Verantwortung zu erfüllen oder eben auch umgekehrt. Wenn du eine Aufgabe hast, dann hat Gott dir auch die entsprechende Gabe, also die Fähigkeit gegeben. Also unterschiedliche Begabungen gibt es, unterschiedliche Verantwortungen. Ob es unterschiedlichen Lohn gibt, dann hinter dem Himmel, das ist eine andere Frage. Da werde ich später kurz noch drauf eingehen, wenn wir hier zu diesem Tag der Abrechnung kommen. Und dann lesen wir in Vers 16, sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. Also sogleich. Er fängt unverzüglich an zu arbeiten und ja, er verplempert keine Zeit, er wirtschaftet mit dem Geld, wie er genau das gemacht hat, braucht nicht diskutiert werden, aber irgendwie in auch einem kaufmännischen Sinne wahrscheinlich gewirtschaftet und hat es dann verdoppelt. Das ist eine durchaus realistische Sache. Ich bin ja auch kaufmännisch tätig und ich brauche halt eben auch Kapital, um Dinge zu finanzieren, Bücher zu drucken und so weiter. Und letztlich, dass man das vom eingesetzten Kapital hinterher das Doppelte herauskommt, ist tatsächlich eine realistische Sache. Aber es geht halt nicht von selbst, man muss dafür arbeiten, sich engagieren. Er ist sofort angefangen und hat während der ganzen Zeit, also fortwährend auch gearbeitet, sicherlich außer am Sabbat. Gott hat auch für Ruhezeiten gesorgt. Und wir müssen nicht meinen, dass Gott zu dienen, dem Herrn Jesus zu dienen, bedeutet pausenlos sich wirklich nur tot zu rackern. Manche Prediger stellen das ja auch so hin, wenn du dich nicht bis zur absoluten Erschöpfung verausgabst, dann bist du kein echter Christ. Es geht hier in diesem Gleichnis tatsächlich darum, ist man ein echter Christ oder ist jemand nicht ein echter Christ und nach dem Namen bekennt er sich zum Herrn, aber er wird hinterher in der äußeren Finsternis landen, wo das Weinen und Zähneknirschen sein wird. Aber bei dem, der verloren geht, stand unterm Strich hinterher eben die Null. Wenn er wenigstens ein paar Zinsen erwirtschaftet hätte, wäre das schon ein Zeichen gewesen, dass er ja für den Herrn etwas erwirtschaftet hätte. Es geht hier nicht darum, das Maximum irgendwie rauszuholen. Natürlich, je mehr man dem Herrn dient, desto besser. Aber es geht nicht hier um die Menge an sich, wie viel man verdient hat, sondern es geht um das überhaupt. Ja? Also es geht nicht, also ein Kommentator schrieb, ja, wie wird es in unseren Gemeinden einsehen, wenn wirklich alle sich hundertprozentig einsetzen würden. Das stimmt natürlich, aber das ist nicht das Thema des Gleichnisses, sondern das Thema ist hier wirklich, Spreu vom Weizen zu scheiden, ob man überhaupt eben dem Herrn gewinnbringend dient. Der böse Knecht hingegen, der ist eben überhaupt nicht willig, überhaupt einen Aufwand in Kauf zu nehmen oder ein Risiko in Kauf zu nehmen. Er ist also entweder faul oder feige, wahrscheinlich eher faul, zweifelnd, zögernd, hadernd, vergesslich, abgelenkt. Wir können uns also fragen, was hat er in der Zwischenzeit getan? Er ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn, Vers 18. Können wir uns jetzt beim Gleichnis fragen, was bedeutet das Loch? Das brauchen wir uns besser nicht fragen, denn da werden wir keine Antwort drauf finden. Wie gesagt, in einem anderen Gleichnis in Lukas ist es ein Tuch und es hat keine besondere geistliche, sinnbildliche Bedeutung. Es ist einfach dazu, dass, bedeutet einfach, dass er das, was der Helm gegeben hat, nicht nutzt. Vielleicht meinte er, es ist ein Risiko, das einzusetzen. Man kann auch alles verlieren, wenn eine Wirtschaftskrise kommt oder was. Wenn ich mir das vorstelle, ich würde 1 Million anvertraut bekommen und dann gehe ich irgendwo in den Wald und buddel das ein, wie so eine, in so eine Schatzkiste. Ich weiß nicht, ob ich nachts noch ruhig schlafen könnte. Also ich denke, wäre schon sicher, wenn man das Geld auf der Bank hätte. Aber über die Motive, da brauchen wir jetzt nicht so spekulieren. Das steht hier nicht. Er hat jedenfalls einfach nichts getan. Wir werden nachher noch dann dazu kommen, was er für Ausreden hatte. Er hat sich nicht engagiert. Die ganze Zeit hat er dann für andere Dinge genutzt, wahrscheinlich seinen eigenen Interessen nachgegangen und hat sein Leben verplempert mit Dingen, ja, wo er einfach nicht ausgerichtet auf die Wiederkunft des Herrn gelebt hat, nicht ausgerichtet auf diesen Abrechnungstag und nicht in Liebe zu seinem Herrn gelebt hat, sondern in Gleichgültigkeit. Und dann Vers 19, nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Also nach langer Zeit, wie gesagt hier, in diesen Gleichnissen haben wir öfters den Hinweis darauf, dass das Kommen des Herrn etwas länger dauern könnte von dieser Zeit hier angesehen. Aus anderen Stellen kann man vielleicht eine Naherwartung entnehmen, dass Christen damals schon gerechnet haben, dass der Herr zu ihren Lebzeiten wiederkommt. Aber hier in diesen Gleichnissen, wir haben gesehen, dass der Bräutigam auf sich warten ließ, in Kapitel 25, Vers 5, im Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Und auch hier heißt es, nach langer Zeit erst kommt der Herr jener Knechte wieder. Andere Stelle ist 2. Petrus 3, wo davon die Rede ist, dass der Herr sein Wiederkommen nicht verzögert, sondern dass bei ihm 1000 Jahre sind wie ein Tag. Jetzt sprach ich noch mit einem Gläubigen, der sich auch mit Endzeitfragen beschäftigte. Und er war über eine andere Schriftstelle gestolpert, die seiner Ansicht nach der Naherwartung widersprach. Und zwar sagt er am Ende des Johannesevangeliums, der Herr Jesus dem Petrus voraus, wenn du alt bist, dann wirst du gebunden werden, gefesselt und man wird dich hinführen, wo du nicht willst, also er wird im Märtyrertod sterben. Und da hat sich dieser Gläubige gedacht, dann kann es mit der Naherwartung ja auch nicht so sehr gewesen sein, denn Petrus musste ja erstmal alt werden. Ob ich nun, dass es eine Verzögerung gibt, unbedingt aus der Stelle geschlossen hätte, kann man auch noch zu dieser Sammlung von Bibelstellen gut hinzunehmen, die das Prinzip der Hinauszögerung lehren. Dass es doch eine gewisse Zeitspanne dauert, bis der Herr kommt, dass es länger dauert, als man zunächst meint, mit seiner Wiederkunft. Umso wichtiger ist es wirklich alle Zeit, wachsam und bereit zu sein, weiterhin aus Glauben zu leben. Das bedeutet eben Leben aus Glauben, auch wenn es schon so lange dauert und andere meinen, ach, 2000 Jahre ist der Herr Jesus schon weg, da kommt nichts mehr, das war alles eine Illusion. Nein, wir leben aus Glauben, dass wir sein Kommen erwarten. Er ist außer Landes gereist, wird aber nach langer Zeit wiederkommen. Der Tag der Abrechnung kommt. Ein deutliches Wort hier am Ende von Vers 19, er rechnet mit ihnen ab. Ja, das ist auch, ich glaube, Kinofilme, die so heißen, Tag der Abrechnung oder so, Judgment Day. Und das ist wirklich eine sehr dramatische Sache, wenn der Herr zur Abrechnung wiederkommt. Und nun kommt erstmal ein Abschnitt von Vers 20 bis 23 einschließlich, den man ja in der Auslegung, mir wäre es fast so gegangen, leicht übersieht, nämlich wo das Positive, wo die beiden treuen und klugen Knechte gelobt werden, wo das Positive herausgestellt wird. Und auch das wollen wir nicht vergessen zu betrachten, denn ich will hoffen, dass jeder, der hier heute anwesend ist, eigentlich zu dieser Gruppe gehört, die das Lob des Herrn empfängt. Ja, und sie bekommen nämlich alle drei Dinge. Erstens das Lob dafür, dass sie was hinzugewonnen haben. Sein Herr sprach zu ihm, Vers 21, recht so, du guter und treuer Knecht. Und was der Herr dem mit dem 5 Talenten und dem mit dem 2 Talenten dann antwortet, ist jeweils genau gleich, genau das gleiche Schema. Erst kommt das Lob, recht so, du guter und treuer Knecht. Und dann als zweites, nach dem Lob, werden sie über vieles gesetzt. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Also ein noch gesteigerter Verantwortungsbereich, der dann aber nicht irgendwie eine erdrückende Pflichtauflegung sein wird, sondern natürlich ein Lohn. Im guten Sinne, wie wir uns das detailliert vorzustellen haben, das geht hier nicht draus hervor. Aber eben, wenn man das gliedern will, was man bekommt, können wir diese drei Dinge festhalten. Das Lob, dann über vieles gesetzt, also noch mehr Verantwortung. Und dann die Freude. Vers 21 am Ende, geh hinein in die Freude deines Herrn. Nun, wir befinden uns hier in einem Gleichnis. Es ist jetzt nicht hier, dass der Herr Jesus selbst sagt, geh hinein in die Freude deines Herrn. Dann wäre das ganz klar zu verstehen. Hier, jetzt wo dieser Grundbesitzer wiederkommt, ist womöglich mit der Freude, und im Aramäischen ist das gleiche Wort, ein Fest gemeint. Dass er also das war üblich, wenn man nach einer langen Reise wiederkommt, ein Fest feierte und in großer Freude durften diese Knechte daran teilhaben. Aber in der bildlichen Übertragung des Gleichnisses, was es bedeutet, ich denke, ist das eine ganz klare und auch legitime Anwendung, dass es natürlich darum geht, dass wir an der Freude, an der ewigen Freude teilhaben werden, uns an der Freude des Herrn, die er selbst hat. Das hat der Herr Jesus vorausgesagt. Er selbst wird ewige Freude haben, verherrlicht sein beim Vater, und wir sollen dann an dieser Herrlichkeit teilhaben. Ich habe mir einige Parallelstellen dazu rausgeschrieben, aus Johannes 17, die habe ich nicht rausgeschrieben, aber das könntet ihr auch dazu lesen, auch überhaupt die ganze Abschiedsrede in Johannes 13 bis 17, wo es darum geht, dass der Herr Jesus weggeht und er wird die Jünger zu sich holen, damit sie seine Freude haben, damit sie seine Herrlichkeit teilen in der Ewigkeit bei ihm. Dann aber auch 1. Korinther 4, Vers 5. Das sind jetzt alles Stellen, wo es auch um Lohn geht, um diesen Gerichtstag und um Lohn und um Lob. 1. Korinther 4, Vers 5. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Also Lob. 1. Korinther 3, Vers 8. Reihenfolge leider nicht richtig, also nochmal zurückblättern, wenn ihr mit aufgeblättert habt. 1. Korinther 3, Vers 8. Der aber pflanzt und der begießt sind eins, jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Also hier auch nochmal das Prinzip, individuell verschiedene Aufgaben, pflanzen, begießen. Jeder hat seine eigene Arbeit und jeder wird seinen eigenen Lohn empfangen. 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Ja, hier ist es, was er durch den Leib vollbracht, und deshalb hatte ich schon gesagt, eben, es geht nicht nur um Geistesgaben, die irgendwie übereinkommen, sondern einfach alles, was Gott uns gegeben hat, und sei es körperliche Kraft, derjenige, der nicht im Rollstuhl sitzt, kann sicherlich irgendwie mehr aktiv evangelisieren als der im Rollstuhl sitzt. Der im Rollstuhl sitzt, kann dann andere Aufgaben wahrnehmen, vielleicht Bürotätigkeit oder noch mehr sich dem Gebet widmen. Unterschiedliche Aufgaben und auch hinterher unterschiedlicher Lohn kommen dabei heraus. Römer 8, Vers 17. Wenn aber auch Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Also seine Freude, seine Verherrlichung, aber es bedeutet eben vorher auch mit ihm zu leiden. Und das stand dem Herrn Jesus hier bevor. Er stand bevor, ans Kreuz zu gehen. Und ja, die Zeit jetzt ist die Zeit, wo wir dem gekreuzigten Herrn nachfolgen und ihm dienen. Matthäus 13, Vers 23. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt, und der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30-fach. Also Frucht bringen, eine auch Vermehrung, man setzt ein Saatkorn ein, und zwar sich selbst, man gibt sich selbst sozusagen hin, und daraus wird Frucht 30, 60, 100-fach individuell verschieden. Gibt es dann also doch unterschiedlichen Lohn, je nachdem, was für Werke wir getan haben? Vor der Frage stehen wir jetzt natürlich hier. Also erstens, letztlich dürfen wir allein aus Gleichnissen keine detaillierte Eschatologie entwickeln. Das ist ein Gleichnis und es hat eine Haupt- und Grundaussage, die müssen wir verstehen und beherzigen, aber nicht aus den Details irgendwie eine detaillierte Eschatologie, also wie das dann im Himmel sein wird, entwickeln. Wir können jeweils nur die Hauptaussage entnehmen. Und doch habe ich ja jetzt einige Verse vorgelesen, die so auf Lohn und unterschiedlichen Lohn hindeuten. Klar ist aber, die Errettung ist nicht aus Werken. Sollte dann der Lohn aus Werken sein? Nein, es ist alles aus Gnade. Die Errettung ist nicht aus Werken, aber sie ist nicht ohne Werke. Das heißt, der errettet, der wirklich errettet ist, der nicht ein Namenschrist ist, sondern ein echter Christ, der wird Werke tun, die sozusagen eine Frucht für Gott sind. Aber auch unsere guten Werke sind von Gott zuvor bereitet. Also nicht unser Verdienst. Ja, das lesen wir an anderer Stelle, dass wir in den guten Werken wandeln sollen, die Gott zuvor bereitet hat. Jeder bekommt den vollen Lohn. Jeder bekommt den vollen Lohn, den Gott in seinem Ratschluss geplant hat, entweder den vollen Lohn oder gar keinen. Und genau das sehen wir hier in dem Gleichnis. Es gibt keinen, der jetzt irgendwie nur die Hälfte dessen erledigt hat, was er sollte. Und dann sagt der Herr, na gut, kriegst halt weniger. Jeder kriegt den vollen Lohn, auch wenn er individuell unterschiedlich dargestellt wird. Entweder den vollen Lohn oder gar keinen. Und das ist eben die Aussage des Gleichnisses. Entweder bekommst du deinen vollen Lohn, die volle, ewige Herrlichkeit, oder du wirst gar nicht dabei sein. Denken wir da an das Gleichnis von den Tagelöhnern, die zu unterschiedlichen Tageszeiten anfingen zu arbeiten, die anderen erst kurz vor Feierabend. Jeder bekam den gleichen Lohn für den vollen Tag. Sowohl unsere Gaben als auch unsere Bereitwilligkeit, sie für Gott einzusetzen, sind von Gott gegeben und gewirkt. Ja, ich hatte eben schon gesagt, auch diese Fähigkeiten sind von Gott gegeben. Und dann hier diese Talente, also das, um diese Fähigkeiten dann auch einzusetzen, sind von Gott gegeben. Und dann aber noch ein dritter Punkt, auch der Wille, sie zu tun, aktiv Gott zu dienen, auch der Wille ist von Gott gewirkt. Deshalb ist alles Gnade und letztlich nichts, wofür Gott uns auf die Schultern klopfen und den einen mehr belohnen müsste wie den anderen. Alles ist Gnade. Wir werden das jetzt nicht bis ins letzte Teil ausloten können. Wir hatten ja, glaube ich, auch schon Predigten über Lohn. Jedenfalls, die Grundaussage ist klar, jeder bekommt den vollen Lohn, der wirklich errettet ist, oder eben gar keinen. Und der volle Lohn ist auch voll aus Gnade, weil alles von Gott gegeben ist. Die Fähigkeit, die Ressourcen sozusagen, mit denen man dann was tut, und auch der Wille, den Gott in uns bewirkt, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Ja, so viel zu den positiven, zu den guten und treuen Knechten, zu denen wir hoffentlich zählen. Und dann ab Vers 24. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Auch der sagt Herr, er ist ein Herrsager, so wie der Jesus das auch in Matthäus 7 sagt. Nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, werden in das Himmelreich eingehen. Und nun sagt er zu seinem Herrn, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät, du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde, siehe, da hast du deins. Er gibt also vor, den Herrn zu kennen, was er für einen Charakter hätte. Er sei hart, streng, fordernd und würde ernten, wo er nicht gesät hat, und sammeln, wo er nicht ausgestreut hat. Vielleicht erstmal zu den Begriffen. Ernten und Sammeln deutet tatsächlich, klingt das an, von den Begrifflichkeiten an, Mission, Evangelisation, und wenn der Herr wiederkommt, dann ist die Ernte, dann ist die Sammlung der Ernte, die Sammlung der weltweit gläubig gewordenen. Und deshalb deutet das Gleichnis tatsächlich so in diese Richtung, dass es darum geht, dem Herrn Frucht zu bringen, in diesem Sinne, dass man ihm dient und letztlich alles, was wir in unserer Aktivität tun, und die soll eben doch nicht so individuell sein, ist eben geschieht im Rahmen der Gemeinde, eben in der Gemeinschaft, die den Auftrag hat der Mission und Evangelisation, die aber eben nicht durch Aktivismus und Methoden geschieht, sondern durch das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist eben auch das, was gestreut wird, was gesät wird, und der Same, der aufgeht. Gott gibt das Wachstum. Wir brauchen diesen Samen nur zu streuen. Und damit sind wir schon bei dem Thema, dass bei der Frage, vor der wir jetzt stehen, ist das denn wirklich so? Der Herr streitet das zwar nicht ab. Er sagt dann hinterher, du wusstest, dass ich hart bin und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Er richtet ihn nach seinen eigenen Worten. Er streitet das nicht ab, aber letztlich ist das natürlich keine Zustimmung, dass er wirklich so ist, sondern natürlich ist es Gott, der sät, der den Samen gegeben hat, das Wort des Gottes. Und was hat der Herr Jesus gegeben? Er hat sich selbst gegeben. Er ist ein gebender Gott bis zum Letzten, der seinen geliebten Sohn gegeben hat. Und der Sohn, der Herr Jesus, hat sich selbst gegeben. Und da sagt nun dieser böse Knecht, er würde ihn kennen und er sei hart und er würde nicht geben und er würde nicht sehen und würde nicht ausstreuen. Das stimmt auf jeden Fall nicht. Hier wird der Herr gleichgesetzt mit dem Pharao. Wenn wir uns daran erinnern, wie wurden die Israeliten in Ägypten behandelt? Ihre Knechtschaft wurde immer verschlimmert, sie sollten immer mehr leisten, immer mehr. Und dann wurde ihnen, sie mussten ja diese Ziegel machen. Und dann wurden ihnen kein Material mehr gegeben für die Ziegel und sie sollten trotzdem die gleiche Menge Ziegel machen, also nicht nur die Ziegel herstellen, sondern sich auch die Rohstoffe selber besorgen. Und das ist nämlich genau das, wie hier der Herr eingeschätzt wird, wird was verlangt, aber die nötigen Ressourcen werden nicht dafür gegeben. Und das ist natürlich eine böse Unterstellung, eine böse Fehleinschätzung. Dieser Knecht erfüllt seine Verantwortung und Pflicht nicht und als Ausrede versucht er, den Meister schlecht darzustellen. Das ist natürlich nur eine Ausrede. Es war bei den Jungfrauen noch anders. Die haben den Fehler zumindest erkannt. Oh, wir haben was falsch gemacht. Oh, ich habe was falsch gemacht. Da war es natürlich zu spät. Da gab es ein böses Erwachen, als es zu spät war. Aber der böse Knecht, der setzt in seiner Nachlässigkeit noch eins drauf, indem er den Meister beschuldigt und ihm schlecht macht. Keine Bußfertigkeit da. Und das sehen wir dann auch hinterher noch in der Hölle. Da wird das Zähneknirschen sein, am Ende von Vers 30. Das spricht auch davon, von dieser in diesem Zustand der Unbußfertigkeit, in der so jemand in die Hölle geworfen wird und dann in seinem Groll gegen Gott der Ewigkeit sich selbst zermürben und zerreiben wird. Gnade bedeutet nicht Verantwortungslosigkeit. Das ist auch eine Lektion, die wir hier raus lernen müssen. Der Knecht dachte vielleicht, ja, ich habe das hier ja bekommen und das Heil ist unverlierbar, also vergrabe ich es mal, da kommt schon nichts dran und dann lebe ich einfach so, wie alle anderen auch leben, für mich selbst. Nein, Gnade bedeutet nicht Verantwortungslosigkeit. Gnade bedeutet, dass man alles von Gott bekommen hat, auch die Aufgaben, um ihm zu dienen. Gott gibt die Gnade und dazu eben auch den Willen und die Kraft, sie zu nutzen. Er gibt, dass wir ihn lieben. Der Knecht hat seine Verantwortung und Pflicht nicht erfüllt und beschuldigt den Meister, zeigt mit dem Finger auf ihn und das zeigt, dass er ihn nicht liebte. Es geht wirklich um mangelnde Liebe zum Herrn. Er hat ihn verkannt, er hat ihn beschuldigt, er hat ihm nicht gedient, er hat sich selbst geliebt, seinem eigenen Bauch, würde Paulus schreiben, seinem eigenen Bauch gedient. Und da finden wir auch eine Parallele zu dem Jakobusbrief, den wir gerade im Hauskreis durchnehmen, wo da eben auch im Grunde Namenschristen angesprochen sind, aber viele von ihnen, etliche von ihnen sind nicht echte Brüder, auch wenn sie mit Bruder angesprochen werden, sondern Leute, die ihre Zeit verplempern, die ihre Leben und ihre Kraft vergeuden mit anderen unnützen und bösen Dingen. Nach dem Muster der Ungläubigen. Gut, manche vergeuden ihr Leben so sehr, dass sie sich mit Drogen und anderen bösen Dingen völlig selbst kaputt machen. Aber das brauchen wir gar nicht, so weit brauchen wir gar nicht gehen. Selbst wenn man ein einigermaßen anständiges Leben führt, aber letztlich nur für sich selbst, um selbst reich zu werden, um selbst sich selbst zu verherrlichen, sich selbst zu verwirklichen. Das wird heute ja auch unter Christen sehr gelernt. Selbstverwirklichung, Selbstliebe, Selbstannahme, das ist nicht der Weg des Herrn. Wir sollen nicht auf uns selbst ausgerichtet sein, sondern darauf für ihn Frucht und Profit zu bringen. Er sagt, er fürchtete sich in Vers 25. Auch das ist natürlich nur eine Ausrede. Manche machen daraus die Lehre, ja, wenn man Gottesfurcht hat, das ist falsch. Denn dann, aus Angst würde man ihm dann nicht mehr dienen. Das ist natürlich eine völlig falsche Lehre, die hier aus dem Gleichnis nicht gelehrt werden soll. Hier ist es eine bösartige Ausrede dieses bösen Knechtes. Und dann, was dabei herauskommt, entspricht also genau dem Muster der treuen Knechte, nur genau umgekehrt. Die treuen Knechte bekamen Lob, der Untreue bekommt einen Tadel, Vers 26. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht. Und er richtet ihn dann nach seinen eigenen Aussagen. Dann die treuen Knechte wurden über vieles gesetzt und dem bösen, untreuen Knecht wird auch das, was er hatte, noch weggenommen. Er hätte es wenigstens den Wechslern geben sollen, Trapezes oder so ähnlich. Trapez, ein Wort, was mit Trapez zu tun hat, steht hier im griechischen Grundtext bei Wechslern. Und Trapez heißt buchstäblich vom Griechischen her Tetrapez, vier Füße, und das meint den Tisch. So ähnlich wie das hier, ist übrigens auch trapezförmig, ne, der Tisch. Also es muss wohl tatsächlich genauso ein Tisch gewesen sein, an dem die Wechsler saßen. Und ähnlich ist es wohl heute mit dem Wort Banken. Es gibt ja eine Parkbank und dann die Bank, wo man sein Geld hinbringt, aber vom Wortursprung hat das auch den gleichen Ursprung und so auch der Tisch und die, die daran saßen, die Wechsler und die Bank. Dort hätte er es wenigstens investieren sollen mit einem minimalen Aufwand. Aber selbst das war nicht drin gewesen. So wird ihm auch das, was er hatte, noch weggenommen. Und dann der dritte Punkt, die treuen Knechte gingen ein in die ewige Freude ihres Herrn und dem bösen und untreuen Knecht, die gehen nicht ein in die ewige Freude, sondern in das ewige Verderben. Also es geht nicht um einen Christen, der so wie durch Feuer hindurch, wie ein brennender Holzscheit noch soeben gerettet wurde, sondern es geht tatsächlich um einen Namenschristen, der dem Bekenntnis nach ein Knecht dieses Herrn war, aber letztlich in der Hölle enden wird. Dort wird das ewige Heulen und Zähneknirschen sein. Die äußere Finsternis ist öfters eine Beschreibung für die Hölle, die nicht im Erdinneren ist, wie es in heidnischen Kulturen zum Teil gelehrt wird, sondern außen. In Offenbarung ist es dann, draußen sind die Hunde, draußen sind auch die Feigen und die Faulen. Dort wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Keine ewige Freude, sondern ewiges Weinen, ewiges Heulen, ewiges sich selbst zermürben in einem ewigen Feuer. Jetzt sehe ich gerade in meinen Notizen, ich hatte mir über Zinsen noch etwas rausgeschrieben. Vielleicht das nochmal als kurze Ergänzung. So bibelkundeartig kann man das auch noch rauslernen. Eigentlich sollten die Juden untereinander nicht Zinsen nehmen. Da gibt es in den Büchern Mose mehrere Stellen zu. 2. Mose 22, Vers 24. Falls du einem aus meinem Volk, dem Elenden, bei dir Geld leihst, dann sei gegen ihn nicht wie ein Gläubiger, ihr sollt ihm keinen Zins auferlegen. 3. Mose 25, Vers 36. Du sollst nicht Zins und Aufschlag von ihm nehmen und sollst dich fürchten vor deinem Gott, damit dein Bruder neben dir lebt. Dein Geld sollst du ihm nicht gegen Zins geben und deine Nahrungsmittel sollst du nicht gegen Aufschlag nehmen. Und 5. Mose 23, Vers 20 und 21. Du sollst deinem Bruder keinen Zins auferlegen, Zins für Geld, Zins für Speise, Zins für irgendeine Sache, die man gegen Zins ausleiht. Dem Fremden magst du Zins auferlegen, aber deinem Bruder darfst du nicht Zins auferlegen, damit der Herr, dein Gott, dich segnet in allem Geschäft deiner Hand und so weiter. Also das nur zum Thema Zinsen noch. Unter Juden war es nicht erlaubt, vom Gesetz her überhaupt Zinsen zu nehmen, aber, das sagt eben dieser Vers, 5. Mose 23, Vers 21, dem Fremden magst du Zins auferlegen. Und die Kultur damals zur Zeit des Neuen Testaments war natürlich sehr schon mit dem Griechischen und Römischen vermischt. Und gegenüber Ausländern konnte man tatsächlich Zinsen nehmen, und das hat man auch getan. Ja, eigentlich waren wir nun geendet hier bei dem, dass der unnütze Knecht in die Hölle, also nicht irgendwie ein bisschen weniger Lohn, sondern tatsächlich ein Verlorener, nicht Erretteter ist, der den Herrn nicht geliebt hat, deshalb ja nicht wirklich rettenden Glauben und heilbringende Gnade empfangen hatte. Ein Namensgläubiger, und davon mag es viele privilegierte Volksangehörige sozusagen geben, die unter den Juden, im Volk Israel war es schon immer so, dass nur ein Überrest wirklich gläubig war, und oft war das Volk Israel ein Volk des Unglaubens, nur wenige, die glaubten. Auch die Gemeinde in ihrer äußeren Darstellung ist immer ein Volk, das durchmischt ist, wo Unkraut neben dem Weizen wächst, das nicht ausgerissen werden soll. Und dieser Realität müssen wir uns stellen, dass wir auch in den Gemeinden Menschen haben, vielleicht nicht zu wenige, die später im Verderben ändern werden. Der Aufruf hier, Buße zu tun und wirklich überhaupt erstmal zum Herrn umzukehren, wirklich überhaupt erstmal zum Glauben zu kommen, den Herrn als den kennenzulernen, der sich selbst gegeben hat, der voller Gnade ist und von dem Leben der Selbstliebe umzukehren. Es geht nicht um irgendwie graduell sich noch ein bisschen mehr einzusetzen, als man sich bisher eingesetzt hat oder auch nicht. Es geht wirklich um schwarz oder weiß hier, um Hölle oder Himmel, ewiges Leben oder ewiges Verderben. Das verdeutlichen eigentlich alle vier Gleichnisse, dass es unechte Christen gibt. Also auch das Gleichnis vorher mit den 10 Jungfrauen, dort enden einige, die 5 Törichten hinterher im Verderben. Die Tür wird geschlossen, es war zu spät. Und dann werden wir im nächsten Abschnitt eben auch besonders dann das ewige Gericht sehen, wo zwischen Schafen und Böcken geteilt werden. Die einen gehen ein zur ewigen Strafe, Vers 46, die anderen aber in das ewige Leben. Ja, rekapitulieren wir das nochmal. Dass der Herr uns hier überhaupt noch zurückgelassen hat, das bedeutet unweigerlich, dass wir Aufgaben und Pflichten haben und dass wir während des Wartens ihm dienen sollen. Ein echter Christ ist ein dienender, aktiver Christ, der zur Ehre Gottes lebt, seine Gebote befolgt im Rahmen der Gemeinde. Wir müssen uns immer bewusst sein, der Herr ist zwar jetzt nicht zu sehen, aber er wird kommen zum Tag der Abrechnung. Und wer wirklich aus Glauben lebt, wer wirklich gläubig ist, lebt in diesem Bewusstsein der Wiederkunft, auf die Wiederkunft des Herrn hin. Lesen wir dazu zum Abschluss aus dem 2. Thessalonicher Brief, wie Gläubige kurz in einem Vers beschrieben werden. Das ist der 1. Thessalonicher Brief, 1, Vers 9 und 10. Dort wird von den Gläubigen in Thessalonich gesagt, dass andere über sie erzählen, welchen Eingang wir, also Paulus, bei ihnen hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Also erstens die Bekehrung, zweitens dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Bekehrung, Dienst und seinen Sohn zu erwarten. Ja, mögen wir alle dazu gehören, die diesen Muster folgen und dem Herrn, der sich selbst gegeben hat, aus ganzem Herzen lieben, durch die Gnade, die er uns gegeben hat. Amen.